Und er kam, damit wir das Leben haben und Leben in ganzer Fülle. Es geht ums Leben in dieser Woche. Ich lebe gerne, du auch? Ich finde das Leben großartig, spannend, mit all den vielen unterschiedlichen Dingen des Lebens doch immer wieder zu sagen, ich darf leben. Und ich war erstaunt jetzt auf dem Weg hierher, überall achten Sie auf Ihr Leben. Auf der Autobahn wird man gewarnt, damit das Leben auch weiterhin sehr lebenswert ist und lebensfähig. Miteinander zu leben eine ganze Woche tut einfach gut. Und ich denke, es tut gut, damit wir jetzt uns auch ein wenig einstellen können auf die Thematik. Ich darf einmal alle Männer bitten, aufzustehen. Wir haben ja schon miteinander einen Männerabend erlebt. Und sofern die Männer können, dürfen sie mal die Arme hochstrecken, mal so richtig sich entspannen und ausatmen. Und gleich nochmal. Und gleich noch einmal. Dankeschön. Und in Brasilien habe ich gelernt, die Männer geben einen Abraço, eine Umarmung. Schaut euch nach Männern um, die ihr umarmen könnt. Niemand sollte unumarmt nach Hause gehen. Dankeschön. Wenn jeder umarmt wurde, dürft ihr euch wieder setzen, ihr lieben Männer. Meine Mutter war eine sehr eifersüchtige Frau. Und ich will nicht hoffen, dass die Frauen unter uns eifersüchtig sind. Darum bitte ich euch auch aufzustehen. Und auch ihr dürft euch einmal strecken, so richtig die Arme hoch, wenn ihr wollt. Oh, und gleich noch einmal, weil es so schön ist. Oh, und noch mal ausatmen und, oh, und sich umschauen. Wen kannst du umarmen? Seht, wie haben sie einander so lieb. Ist das nicht toll? Das sind Männer und Frauen, die ein Zeichen setzen. Nicht, man wird arm, wenn man nicht umarmt wird. Und darum ist es ganz wichtig, das auch wieder zu üben und zu lernen, auch füreinander da zu sein. Wir Deutschen neigen ja zu einer folgenden Situation. 2 Ellen Entfernung, komm mir bitte nicht so nahe. Der Amerikaner sagt, hallo, bleib ganz weit weg. Nicht, ich weiß nicht, wie du mit anderen Menschen umgehst, aber es ist schön, miteinander dem anderen deutlich zu machen, du bist willkommen. Und ich darf dir sagen, du bist willkommen bei Gott, deinem Vater. Er hat dich lieb. Mit offenen Armen will er dich in dieser Woche ganz besonders umfangen. Und ich möchte dir sagen, er selber wartet auf dich. Und er möchte gerne, dass dein Leben in Ordnung kommt. Er möchte gerne, dass dein Leben lebenswert wird. Und darum haben wir diese Gemeindewoche. Ich finde das ganz großartig, dass wir miteinander solch eine Festwoche halten dürfen. Und ich lade ein. Ich lade dich ein nach den Abenden zum persönlichen Gespräch. Meine Aufgabe als Pastor ist, ein Stück Mülleimer Gottes zu sein. Meine erste Seelsorgerin hieß Lotte. Sie hatte braune Augen. Und ich nahm sie öfter mal so in den Arm, aber es war ein bisschen schwierig. Sie hatte einen sehr weiten, großen Hals. Und Lotte hörte mir zu und sie hat mir nie widersprochen. Lotte war unsere Kuh. War meine erste Seelsorgerin. Inzwischen habe ich entdeckt, dass es gut tut, mit einem Menschen zu reden. Auch wenn der Mensch manchmal widerspricht. Aber ich lade dich herzlich ein, in diesen Tagen diese gute Gelegenheit zu nutzen, Dinge einfach mal sich von der Seele zu reden, in Gegenwart eines Zeugen, in der Gemeinschaft mit Jesus, zu sagen, Herr Jesus, darüber wollte ich schon lange mit dir reden, aber ich brauche da und dort ein Stück Orientierung. Ich werde jeden Nachmittag von 17 bis 19 Uhr hier im Haus sein, im Raum der Stille, wunderbarer Raum, und du bist eingeladen. Jeden Nachmittag. Manch einer sagt, na, am Abend kann ich nicht oder ich bin müde. Falls du einschlafen solltest an den Abenden, ist kein Problem. Wir wecken dich, wenn alles rum ist und du wirst unter dem Segen Gottes schlafen. Auch das ist keine Schwierigkeit. Der dritte Teil nachher ist noch ein wunderschöner Gemeinschaftsteil. Den sollten wir ja auch gut nutzen. Und wenn du eben sagst, nun, ich brauche aber jemanden, der mir mein Ohr leiht. Da sind viele andere, die bereit sind, mit dir zu sprechen und ich selber auch. Auch heute Abend und jeden Abend stehe ich dir gerne zur Verfügung im Raum der Stille. Komm einfach, wenn die Türe offen ist, ist sie offen für dich, sonst musst du ein bisschen warten. Und der eine oder andere mag vielleicht sagen, nun, was macht dieser Mann, der viele Jahre in Brasilien war? Wir waren als Familie in Brasilien und wir haben nicht nur die Freude in Brasilien erlebt, sondern auch manchen Schmerz und manche Trauer. Und wir wollen alten Menschen helfen in Brasilien, dass ihr Leben ein wenig erleichtert wird. Kinder haben eine große Lobby im Allgemeinen, aber alte Menschen nicht. Meine Frau hat ein großes Hobby, sie näht sehr gerne. Und draußen auf dem großen Tisch habt ihr das sicherlich schon gesehen. Da gibt es wunderschöne Kissen und viele andere Sachen. Kinderkleider und Kissen für alte Menschen ist unser Motto. Das heißt, der Reinerlös geht nach Brasilien. Du darfst dich gerne umschauen, darfst eventuell auch heute Abend schon was mitnehmen und morgen erst bezahlen. Das ist auch möglich. So ist also eine gute Gelegenheit einfach da, auch diese Großfamilie Gottes, die ja die Christen sind. Es gibt keine größere Familie auf der ganzen Welt als die Familie der Christen. Und das ist so etwas Großartiges. Ich kenne die meisten von euch nicht. Aber irgendwie ist es interessant, mit vielen Menschen zusammen zu sein und einen gemeinsamen Gott und Vater zu haben. Ihn zu kennen, ihn zu lieben und ihn zu erleben. Freude und Leid miteinander zu teilen. Und wir wollen also auch das Leid anderer Menschen mit anderen teilen und ihnen wirklich helfen. Darum geht es eben auch in diesen Tagen als eine große Hilfe und Chance. Drei Sätze wollen wir kurz üben, weil wir sie brauchen für die Familie und auch morgen für den Eheabend. Ihr seid ja alle sehr gut im Lernen, denke ich. Der erste Satz, ich hoffe, du hast ihn heute schon mal gehört. Wer hat heute den Satz gehört, ich liebe dich? Heb mal die Hände. So dürftig ist er. Dann müssen wir es üben. Wir üben mal miteinander, ja? Ich liebe dich. Noch einmal. Ich liebe dich. Noch glaube ich das nicht. Wir wollen es üben miteinander. Ich liebe dich. Jetzt wissen wir, wie es ausgesprochen wird. Heute Abend dürfen wir es noch anderen sagen. Deinem Ehepartner, deinem Kind, deinen Eltern, deinem Verwandten, deinem Bruder, deiner Schwester, wem auch immer. Und der zweite Satz heißt, bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Wir üben noch einmal. Bitte vergib mir. Warum? Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Die Liebe erlöscht dort, wo viel Schuld dazwischen steht. Und das merken wir in der Familie, in der Ehe, das merken wir zwischen Eltern und Kindern und Kindern und Eltern. Dort, wo Schuld dazwischen steht, wo Disharmonie entstanden ist, da wird die Liebe kalt. Und darum hat Jesus schon gesagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Willst du eine neue Liebe erleben zu deinem Partner, zu deiner Familie, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, dann lebe aus der Vergebung. Und wir üben noch einmal diesen Satz, bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Und damit es eine Antwort gibt, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Und damit wir es nicht vergessen, alle drei Sätze hintereinander. Ich liebe dich, bitte vergib mir, ich vergebe dir. Ihr macht das großartig. Aber nun, den Worten müssen ja auch Taten folgen. Und nun wollen wir ein wenig noch darüber nachdenken. Lust auf Leben in der Familie, sie ist Baustelle der Zukunft. Baustellen haben wir überall und jede Familie hat so ihre Großbaustellen. Wie geht's deiner Familie? Geht's ihr gut? Oder nicht? Woran denkst du, wenn du an Mama und Papa denkst, wenn du an deine Kinder denkst? Welche Gedanken gehen dir gerade durch den Kopf? Familie ist etwas Großartiges, ist Erfindung Gottes. Aber eins möchte ich von vornherein sagen, es gibt keine vollkommene Familie. Schau dich in der Bibel um, dann entdeckst du, da war Bruderzoff ganz am Anfang. Dann hat die Mama den einen Sohn vorgezogen, der Papa den anderen Sohn. Also du wirst keine vollkommene Familie in der Bibel finden. Auch schon die biblischen Familien waren Familien, die ihre Probleme hatten, die große Auseinandersetzungen erlebten, die manchen Zoff miteinander erfuhren. Aber das Tolle war, dass in diesen Familien Jesus Christus oder Gott der Vater eben eine ganz besondere Rolle spielte. Und ich denke, es ist ganz wichtig, über die Familie nachzudenken. Es gibt kein besseres Lebensmodell als die Familie. Auch wenn wir dabei sind im Rahmen unserer westlichen Welt, so will ich es bewusst einmal sagen. Wir meinen, wir wären ja der Nabel der Welt, sind wir schon lange nicht mehr. In unserer westlichen Welt lösen sich viele Familien auf. In vielen anderen Ländern dieser Welt sehnt man sich nach echter Familie. Und Familie heißt also, Eltern und Kinder miteinander zu erleben. Was ist uns wichtig in der Familie? Interessant ist, in der Bibel gibt es einige schöne Aussagen. Ich möchte uns eine Aussage lesen aus dem Psalmen. Die Psalmen sind ja ganz tolle Lieder und ich lese aus der Hoffnung für alle aus dem Psalm 78. Da sagt Asaf: Höre, mein Volk, auf meine Weisung, gib Acht auf das, was ich dir sage. Ich will euch die Geschichte unseres Volkes vor Augen malen, ihre dunklen Rätsel will ich euch erklären, was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von den mächtigen Taten Gottes hören, von allen Wundern, die er vollbracht hat. Er gab Israel sein Gesetz, gab den Nachkommen Jakobs seine Gebote. Unseren Vorfahren befahl er, sie ihren Kindern bekannt zu machen. So soll jede Generation seine Weisungen kennenlernen. Alle Kinder, die noch geboren werden, auch diese sollen sie ihren Nachkommen einprägen. Sie alle sollen auf Gott ihr Vertrauen setzen und seine Machttaten nicht vergessen. Was er befohlen hat, sollen sie tun und nicht so handeln wie ihre Vorfahren, die sich gegen Gott auflehnten und sich ihm widersetzten. Sie waren untreu und unbeständig. Jede Generation hat das Recht, mehr von den großen Taten Gottes zu erfahren. Die größte Tat Gottes ist die Tat Gottes der Liebe. Und das ist so der erste großartige Baustein. Ich traf heute Morgen im Baumarkt ein interessantes Schild. Kannst du es lesen? Betreten der Baustelle erlaubt. Familie ist eine großartige Baustelle. Eltern haften für ihre Kinder. Was haben deine Kinder in deinem Haus gesehen und erlebt? Was erleben sie jetzt? Eltern haften für ihre Kinder. Sie sind haftbar. Und Kinder haben ein Recht, das zu hören, was wir erlebt haben, auch als Eltern, auch als Großeltern. Baustelle, Großfamilie, Kleinfamilie, ich kenne deine Familie nicht, aber Familie ist ein Ort der großartigen Liebe. Das ist der erste Baustein und über den wollen wir ein wenig nachdenken. Woran denkst du, wenn du an deine Familie denkst? An liebende Vaterarme, liebende Mutterarme? Wenn du Kummer hattest, konntest du damit zu Mama oder Papa gehen? Und hast du dort erlebt, auch wenn ich Mist gebaut habe, mir wird vergeben, ich darf neu anfangen? Väter spielen ja eine ganz große Rolle im Rahmen der Familie. Sie prägen ja das Bild Gottes ganz stark. Und darum ist es wichtig, dass wir Väter haben, die Gott kennenlernen, die Jesus kennengelernt haben. Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und diesen ersten Baustein brauchen wir im Rahmen unserer Familie. Mama liebt Papa, Papa liebt Mama. Wir haben es geübt, einander zu umarmen. Sehen eure Kinder das bei euch? Eure Enkelkinder? Oma umarmt den Opa und umgekehrt? Wird das deutlich? Zeichen der Liebe. Gott hat das größte Zeichen seiner Liebe gesetzt. Das ist das Kreuz von Golgatha. Dort hat er uns seine Liebe bewiesen. Und ich muss uns eines sagen, es gibt keine Liebe ohne Opfer. Wenn du bereit bist, in einer Familie zu leben, musst du Opfer bringen. Opfer an Zeit, Opfer an Kraft, Opfer an Geld. Ich weiß nicht, wie viel ein Kind kostet, bis es erwachsen ist. Das sind ja so unterschiedliche Zahlen. Aber es gibt gar keine Liebe ohne Opfer. Gott hat uns das deutlich gemacht. Gott, der Vater, hat dich lieb. Und er sagt, ich bringe das größte Opfer für dich, Jesus. Er stirbt für dein und für meine Schuld am Kreuz. Er opfert sich für dich und für mich. Du musst dich nicht mehr aufopfern, auch nicht in deiner Familie. Das möchte ich besonders den Müttern unter uns sagen, auch den Vätern. Wir opfern uns manchmal auf. Das hat ein anderer getan. Aber es gibt keine Liebe ohne wirkliche Opfer. Liebe heißt, ich sage Ja zu dir. Gott hat ein ganzes Ja zu dir gesagt, weil er will, dass du lebst und dass dein Leben Erfüllung findet. In Sprüche 4, Vers 3 steht ein schöner Satz: Mein Vater und meine Mutter kümmerten sich sehr um mich. Erlebst du das auch? Kümmerst du dich um dein Kind, um deinen Sohn, um deine Tochter? Weißt du um die Nöte und die Fragen und die Ängste deines Kindes, deines Enkelkindes? Wir haben heute ja fantastische Möglichkeiten zu kommunizieren, auch wenn es ja meistenteils mehr Information ist als Kommunikation. Aber es ist eine tolle Möglichkeit, Bilder zu verschicken. Dem Sohn zu schreiben, der Tochter zu schreiben, wie geht's dir in deinem Studium? Ich habe gerade an dich denken müssen. Was ist los mit dir? Ich habe länger nichts mehr von dir gehört. Ich möchte gerne für dich beten. Ich möchte gerne Informationen von dir haben. Du liegst mir am Herzen. In dieser Richtung miteinander umzugehen. Zeit. Mein Vater und meine Mutter kümmerten sich sehr um mich. Liebe will ausgedrückt werden, indem wir Zeit miteinander verbringen. Viele Kinder machen uns ja manchmal Sorgen, auch in unserem Leben. Nicht jedes Kind ist im Familienplanungsbüro entstanden, aber in Gottes großartiger Lebenswerkstatt. Ich erlebe das sehr oft als Seelsorger, dass Menschen mir sagen, mein Vater und meine Mutter wollten mich nicht, sie wollten mich abtreiben. Aber ich lebe doch. Manchmal leiden Kinder darunter und du als Erwachsener vielleicht auch. Du hast den Eindruck, ich bin nicht gewollt gewesen in meiner Familie. Aber von Gott, dem Vater, bist du gewollt. Von ihm bist du geliebt. Er wollte, dass du lebst und er will auch, dass dein Leben Erfüllung findet. Aber einander lieben in der Familie ist gar nicht so einfach. Wenn die Kleinen brüllen, wenn die Nachtstunden schrumpfen, wenn die Windeln stinken. Ich kann mich erinnern, unsere zweitjüngste Tochter, als die abgestillt wurde, soweit hatte ich meiner Frau versprochen, ich werde immer nachts aufstehen und werde für sie da sein. Das war ein Versprechen, Leute. 2,5 Jahre, jede Nacht 3-4 Mal aufgestanden. Ich hätte sie manchmal an die Wand klatschen können. So fertig war ich. Und dann, nach 2,5 Jahren ständigem Aufstehen, sagt meine Frau, ich bin wieder schwanger. Nein, schrie ich, nein, nicht noch einmal. Nicht noch einmal, das war schrecklich. Nein, aber die Jüngste, die schlief die ganzen Nächte durch. Das war nochmal ein Sondergeschenk Gottes. Liebe braucht Zeichen. Das heißt also ganz normalen Alltag. Da war eines Tages ein problematisches Ehepaar. Sie hatten 3 Kinder. 2 Jahre, 4 Jahre, 6 Jahre. Und er kam immer nach Hause und er sagte dann, also es ist solch eine saumäßige Unordnung bei uns, es ist schrecklich. Nun, es gab ziemlich Zoff zwischen den beiden. Und dann fragte ich ihn, ich sage, hast du noch Urlaub zu kriegen? Ja, sagt er, wieso? Noch 2 Wochen. Ich sage, wunderbar. Und ich fragte sie, hast du irgendwo eine Freundin? Ja. Dann habe ich den beiden einen Tausch angeboten. Ich habe gesagt, weißt du was, du nimmst jetzt Urlaub von deiner Arbeit und du wirst jetzt mal die 3 Kinder eine Woche lang versorgen, deine Frau fährt in Urlaub. Gesagt, getan, nach 14 Tagen war die Geschichte durch und Papa blieb zu Hause mit 3 kleinen Kindern. Er rief mich jeden 2. Tag an, Arno, wann kommt meine Frau wieder? Es ist ja schlimm. Ja, ich sage, es tut einfach mal gut, in den Schuhen des anderen zu laufen. Und das gehört auch zur Liebe. Sich wirklich in den anderen hineinversetzen zu wollen und ihn kennenlernen wollen. Gott hat sich in deine Schuhe hineinbegeben. Jesus hat sich in deine Schuhe hineinbegeben. Er ist Mensch geworden. Er wurde genauso geboren wie du und ich. Er erlebt als Flüchtling Verfolgung, Leid und Not. Er tat das alles für dich, weil er dich versteht, weil er für dich da ist. Er ist in einer Familie aufgewachsen. Er hat auf dieser Erde einen Pflegevater. Es war nicht sein eigener Vater. Und auch dieser Pflegevater musste sich mit einem fremden Kind arrangieren, was ja auch gar nicht so einfach ist. Aber auch das war ein Zeichen der ganz großartigen Liebe. Der erste Baustein in deiner Familie, Liebe. Seht, wie haben sie einander so lieb. Und wenn sie sich zoffen, gibt es dann den Weg aus Liebe der Versöhnung. Geliebte Menschen werden auch wieder liebesfähig. Und der 2. Baustein heißt Vertrauen. Wem vertraut ihr in eurer Familie? Wir achten sehr viel auf die Rahmenbedingungen der Familie. Ihr auch? Eine der schrecklichsten Rahmenbedingungen ist, was sagen die Leute? Kennt ihr sowas? Auch gibt es hier nicht in Haiger. Nee, das gibt es hier nicht. Also in meiner Familie war das so. Über uns wohnte eine alte Dame, die hatte nicht nur 2 Ohren, sondern die hatte 20. Die hörte immer alles und hörte sogar das Gras wachsen. Und eines Tages, ich war richtig sauer, ich war wohl so 13, 14 Jahre alt und ich hörte, wie oben die Türe wieder aufging und die Frau Gewiss, so hieß sie damals, sie hörte immer zu. Und dann habe ich die Tür aufgerissen, habe gesagt, Frau Gewiss, hast du alles mitgekriegt? Und patsch, ging oben die Türe zu. Junge, was hast du gemacht, schrie mich meine Mutter an. Was wird sie jetzt von uns denken? Was denken die Leute? Aber darüber denken wir überhaupt nicht nach. Aber wir schaffen einen goldenen Rahmen. Und wir denken zuerst einmal, was denken die Leute, was sagen die Leute? Bist du vernünftig angezogen, benimmst du dich anständig und so weiter? Und auch der äußere Rahmen heißt dann eben, ein schönes Haus zu haben, gute Ausbildung, Geld zu haben. All das gehört zum goldenen Rahmen. Habt ihr mal einen Pastor gesehen, der aus dem Rahmen fällt? Guckt ihn euch an. So schräg kann man sein. Die meisten Familien achten nur auf den Rahmen und haben keinen Inhalt. Was ist denn die Mitte in eurer Familie? Worum dreht ihr euch? Um den Gott Mammon? Hauptsache viel Geld zusammenschaffen? Wollt ihr etwas Gutes tun für eure Kinder? Dann sorgt dafür, dass die Steine nicht aus dem Weg geräumt werden. Ein Mensch reift nur am Widerstand, nicht an der Laxheit. Und darum muss man aufpassen, dass die Rahmenbedingungen, sie sind sicherlich wichtig, aber sie dürfen nicht die Mitte sein. Du würdest dir niemals so einen Rahmen zu Hause an die Wand hängen, sondern das Bild. Welch ein Bild nehmen deine Kinder mit von dir? Papa war ein Beter, Papa war einer, der Gott vertraute. Mein Vater hat mir ein Erbe mitgegeben, kein Geld, blieb nichts übrig. Nach der Beerdigung waren noch 3.000 oder 4.000 D-Mark übrig. Das war nicht viel. Aber er gab mir einen Satz mit. Und das ist der zweite Baustein. Jesus kannst du immer vertrauen. Das war ein riesengroßes Erbe. Und als meine Eltern zum Glauben kamen, als ich 12 Jahre alt war, da begann auf einmal sich ein Bild zu zeigen im Rahmen unserer Familie. Da ging es nicht mehr um Zank und Streit, da ging es nicht zuerst um Geld, sondern es ging um ihn. Um Jesus Christus und Gott den Vater. Und wir haben angefangen zu beten. Wir haben angefangen mit Gott zu reden. Ich frage dich, was ist in deiner Familie die Mitte? Welches Bild hast du geprägt? Ein Bild des Vertrauens Gott gegenüber? Auch ein Bild des Vertrauens untereinander? Dieser zweite Baustein ist so wichtig. Vertrauen zu lernen. Auch den Kindern Vertrauen deutlich zu machen. Kannst du deinem Kind vertrauen? Deinen Eltern? Oder leben sie in Angst? Es ist manchmal schrecklich und wir müssen auch unsere Kinder erziehen, dass sie nicht vertrauensselig sind. Ich als Pastor soweit war in meiner ersten Gemeinde in Uelzen, wir hatten einen kleinen Jungen, unser Gunnar, der mochte das nie, wenn er gestreichelt wurde. Und immer kamen die Tantchen soweit und streichelten über den Kopf, ach bist du süß, bist du nett und jeder kam Und dem war das zu viel. Und dann kam eine Tante, die es so ganz besonders stark meinte. Und die ging an ihm vorbei und dann hat er ihr voll in den Po gebissen. Und sie schrie auf, au! Ich habe gesagt, hast du richtig gemacht? Überleg einmal, jeder würde dich jetzt gleich draußen an der Türe streicheln und sagen, bist du aber süß, bist du aber nett. Schrecklich ist das. Es gilt um eine gesunde Distanz. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir auch unsere Kinder schützen. Und meistenteils ist ja aus dem engsten Verwandtschafts- und Familienkreis geschieht der meiste Kindesmissbrauch, leider. Und das heißt also auch Vertrauen, ja, aber auf der anderen Seite eben auch den Mut zu haben, unseren Kindern zu sagen, Vorsicht, sei behutsam auch in dieser Richtung. Vertrauen zu lernen ist wichtig. Und Vertrauen lernen unsere Kinder? Nein, wir lernen Vertrauen von den Kindern. Ich habe das meiste von meinen Kindern gelernt, was Vertrauen angeht. Ich habe sie hochgeworfen, als sie klein waren. Sie haben Papa vertraut, ich ließ sie doch nicht fallen. Du kannst Gott vertrauen, er lässt dich nicht fallen. Er mutet dir manchmal Dinge zu und du weißt nicht weiter in deinem Leben, aber du kannst ihm vertrauen, auch in dunkelster Nacht. Bist du so ein Mensch, der Gott vertraut? Und der Vertrauen geprägt hat in der Familie, Können deine Kinder sich auf dein Wort verlassen? Oder ist in deiner Erziehung ein Wort, was es eigentlich nicht gibt, Jein? Man hat nicht den Mut, Ja oder Nein zu sagen. Hab wieder den Mut, Klarheit zu schaffen. Und der nächste Baustein ist die Geborgenheit. Ist dein Kind geborgen in deiner Familie? Sie haben sein Herz mitgebracht. Das wollen sie sehen, deine Kinder. Es ist wichtig, die größte Universität des Lebens kennt ihr ja. Ich hoffe, sie ist bei euch die größte. Das ist der Tisch. Gemeinsame Mahlzeiten sind ganz, ganz wichtig. Und was vom Kopf kommt, geht zum Kopf. Das ist ganz wichtig. Weisheit zu haben, zu lernen, ganz wichtig. Aber was vom Herzen kommt, geht zum Herzen. Und Geborgenheit ist ein Ausdruck des Herzens. Ist das in deinem Herzen zu finden, als Papa, als Mama, auch als Sohn oder Tochter? Ich liebe dich, haben wir eben geübt. Und die Treue, beides dürfen wir von Gott lernen. Gott hat dich lieb, Gott ist treu. Und wir dürfen von ihm lernen, Elternschaft zu sein. Wir dürfen von ihm aber auch lernen, Kinder Gottes zu sein und ihm zu sagen, Vater, ich liebe dich. Aber, lieber Vater, Papa, lieber Papa, kannst du so beten? Ich finde das so toll. Gott ist mein Vater. Er hat mich lieb, er ist treu, auch wenn ich untreu bin. Merkst du zu Hause in deinem Elternhaus? Mama und Papa sind treu, sind verbindlich, darauf kannst du dich verlassen. Mama und Papa haben ein Herz voller Liebe und wir als Kinder in umgekehrter Weise, die Zuverlässigkeit wird sie deutlich in unserem Alltag, Geborgenheit. Bist du geborgen zu Hause? Ich weiß, es kommt die Zeit, wo es problematisch wird in der Familie. So ein Alter, wenn die erste Pubertät und die zweite Pubertät beginnt. Die erste Pubertät, so zwischen 11 bis 17, nicht wahr? Dann sind Kinder wie die Stachelschweine oder Kakteen. Hast du mal einen Kaktus geküsst? Unheimlich schwierig. Papa, geh weg! Mama, geh weg! Komm, komm, weg, weg! Solche Situationen kennen wir. Und wenn dann noch der Ehemann zwischen Ende 30 und Ende 40 ist, ist das die zweite Pubertät im Rückwärtsgang. Mein lieber Mann, was sind die Frauen oft arm dran in dem Alter, nicht wahr? Haben einen Erstpubertierenden dort und einen Zweitpubertierenden. Und das auszuhalten, ihr armen Mütter, ihr seid ja manchmal zu bedauern, nicht wahr? Und trotzdem, kennt ihr die Stachelschweinfamilie? Es war Winter geworden, fast ähnliche Temperaturen wie jetzt. Und sie suchten die Nähe und pieksten sich, gingen wieder auseinander, es wurde wieder kalt. Und sie suchten den Weg zueinander, bis sie merkten, wir können so dicht sein, aber wir dürfen einander nicht verletzen. Geborgenheit heißt also auch, den anderen zu respektieren. Zu sagen, okay, du willst jetzt keine Umarmung, du willst keinen Kuss von mir, das respektiere ich. Auch das irgendwo zu sehen, auch das gehört zur Geborgenheit. Hier bin ich zu Hause, hier darf ich auch Mist machen, hier werde ich angenommen und aufgenommen. Geborgenheit erleben Kinder auch ein Abend mit Papa. Ich war junger Vater, unsere eigene älteste Tochter war gerade mal 6 Jahre alt. Und dann hatte ich ein Buch gelesen, das hat mir unwahrscheinlich stark gefallen. So ein Abend mit Papa. Ich war an 4, 5 Abenden weg, durch den Pastorendienst bedingt. Und dann bin ich mit meiner 6-Jährigen ausgegangen. Und ich habe gesagt, jetzt gehst du erstmal schön duschen. Und dann gehen wir zwei, ich auch, wir zwei haben dann ein Date miteinander gehabt und gingen dann ins China-Restaurant. Und ich habe ihr alles so ein bisschen erklärt. Sie durfte sich auswählen, was sie wollte. Sie ging noch in den Kindergarten und so nach 1,5 Stunden sagt sie, Papa, ich bin müde. Dann brachte ich sie ins Bett, habe noch mit ihr gesungen, mit ihr gebetet und dann schlief sie ein. Ein Abend mit Papa. Später waren meine Kinder älter, aber der Abend mit Papa ist geblieben, sodass meine Kinder mir heute immer wieder noch sagen, Papa, wenn wir 2, 3 Tage bei dir zu Hause sind, ein Abend mit dir. Wie wichtig ist das, diese Geborgenheit zu geben. Geborgenheit heißt aber auch, in Gottes Armen geborgen zu sein, egal welchen Mist wir verzapft haben, egal wie schuldig du geworden bist, wo die Sünde mächtig geworden ist in deinem Leben. ist Gottes Gnade noch mächtiger. Es gibt eine Kraft, die noch mächtiger ist als alle Schuld, als alles Versagen. Das ist seine Gnade. Gegen die Gnade gibt's nichts sonst. Und seine Gnade zu rühmen und zu erleben, das heißt Geborgenheit bei Gott zu erfahren. Kannst du mit deinem Kind noch reden? Findest du ein offenes Herz bei deinem Papa, bei deiner Mama? Ich möchte den jungen Leuten einmal sagen, schreibt mal euren Eltern mal einen Brief, nicht am Muttertag oder am Vatertag, sondern schreibt ihnen einfach mal, vielleicht auch eine SMS, aber die wird so schnell nachher wieder ausgelöscht. Aber ein handgeschriebener Brief ist 100 Euro wert. Eine fantastische Sache. Ich kriege manchmal solche Briefe von meinen Kindern. Auch das ist ein Zeichen der Liebe und der Geborgenheit. Papa, bei dir bin ich geborgen, da darf ich mich ausweinen. Mama, es ist großartig, bei dir zur Ruhe zu kommen. Und der nächste Baustein ist die Disziplin. Zur Familie gehört ein Ja oder auch ein Nein. Erziehung hat immer mit Zukunft zu tun. Das heißt also Disziplin. Gott hat uns Ordnung und Gebote gegeben. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo Ordnungen sehr, sehr weit verweichlicht sind. Ich erlebe es häufig bei jungen Familien, da erziehen die Kinder die Eltern. Wir sind diejenigen, die von Gott her gewollt sind, Führungspersönlichkeiten zu sein. Mama und Papa wissen, wo es lang geht. Und dann kommt die pubertäre Phase, die Riesenauseinandersetzung. Und das müssen Eltern dann aushalten, wenn die 16-, 17-Jährige widerspricht. Ich kann mich erinnern, ich war 15, ich habe die Tür zusammengehauen schier und habe mich mit meinem Vater oft gestritten in dem Alter. Es war heilsam und er hat mich rausgefordert, immer wieder. Und ich habe ihm widersprochen und ich habe die Tür zugeknallt und auf der Treppe habe ich gedacht, der Vater hat recht, das darf ich ihm aber nicht sagen. Nicht. Diese Auseinandersetzungen gehören auch dazu. Disziplin heißt aber auch Antwort zu geben. Kinder brauchen Grenzen. Grenzenlosigkeit ist Anarchie. Gott hat uns Grenzen geschenkt und diese Grenzen dürfen wir sehen und uns daran freuen und sagen, mein Gott, ich danke dir, sie helfen. Ich werde oft gefragt, sag mal, was macht man mit einem Kind? Noch in der letzten Woche hatte ich eine Gemeindefreizeit, kamen Eltern zu mir und sagten, wir haben so Probleme mit unserer 12-Jährigen. Ja, das Smartphone und so weit und am Abend will sie bis nachts eben das anhaben. Und sie hat so viel Bockmist gebaut. Ist das richtig, dass wir ihr das Smartphone erstmal einen Tag abnehmen? Ja, ich sage, mit die schlimmste Strafe, die es gibt für ein Kind. Viel, viel schlimmer als irgendwas anderes. Strafe muss sein. Strafe aber ist das Ende einer bösen Tat. Disziplin heißt also, eine gewisse Ordnung im Leben zu haben. Gott hat uns seine Ordnung gegeben. Eigenverantwortlichkeit in der Richtung fördern. Und noch einen Baustein, das ist das Lob. Seid ihr eine Familie, in der gelobt wird? Mein Schwiegervater hat immer gesagt, wenn ich nichts sage, beim Essen hat es geschmeckt. Ganz typisch. Ich weiß nicht, das ist bei euch nicht so der Fall. Ihr Männer, ihr lobt doch eure Frauen, nicht wahr? Sagt, es war lecker, es war gut. Oh. Also ich kam dann ganz besonders stark drauf, wenn ich selber gekocht hatte. Und dann hat jeder geschwiegen. Nein, nein, sie haben nicht geschwiegen. Haben gesagt, Papa, es war richtig gut. Eine Lobeskultur in der Familie zu entwickeln. Auch in der Großfamilie Gottes. Paulus sagt, gibt es etwa ein Lob? Dem denkt doch nach. Und im Himmel hat Paulus einmal geschrieben, wird mir Lob widerfahren. Finde ich so toll. Und interessant ist ja, wenn wir an Gott den Vater denken, dass der 30-jährige Sohn Jesus, der lässt sich gerade taufen. Ich weiß nicht, ob du dich schon hast taufen lassen. Aber er als 30-Jähriger lässt sich taufen und er sagt, es muss all das geschehen, was der Vater will. Und da kommt eine Stimme vom Himmel. Das ist mein lieber Sohn, der gefällt mir, an dem ich wohlgefallen habe. Das heißt also, Jesus tat das, was der Vater wollte. Er war Gott, seinem Vater, gehorsam. Und er erlebt die Segnungen. Und von denen zehren wir bis heute. Jesus tat das, was Gott wollte. Die Frage an dich und an mich ist immer wieder, tun wir das, was er will? Gott, der Vater, lobt seinen Sohn. Lobst du dein Kind? Vor Jahrzehnten gab es so einen Slogan vom Gemeindejugendwerk, hast du heute schon dein Kind gelobt? Wir loben viel zu wenig. Im Lob liegt eine ganz große Chance. Wir singen Loblieder, das ist großartig. Aber ich denke, es ist wichtig, auch Gott gegenüber ein Lob zu sagen und auch einander. Und ein weiterer Baustein ist die Achtung. Weil du so wertvoll bist, in meinen Augen geachtet, musst du auch herrlich sein. Und ich hab dich lieb. Gott achtet dich, schätzt dich wert. Du bist einmalig auf dieser Erde. Du bist großartig gemacht von ihm. Und du solltest dich nicht verachten. Ich weiß, es gibt Situationen in der pubertären Phase, die Pickelsituation, kennt ihr die? Ich habe bis 30 Jahren damit Probleme gehabt. Dann gaben mir die Leute eine Abrasse und dann spritzte das da hinten alles, das ganze Hemd war immer furchtbar. Nicht, und man kann dich oft nicht lieben, achten. Doch, du darfst dich achten. Stell dich vor den Spiegel und sag, mein Gott, ich danke dir, du hast mich wunderbar gemacht. Du bist ein wunderbares Original. Und es gilt auch die Achtung in der Familie. Das Nein auch eines Kindes, das Nein von einem Vater und von einer Mutter anzunehmen, zu respektieren. Und ein letzter Baustein ist die Anerkennung. Fehlende Anerkennung in der Familie führt zum Suchtverhalten, das wissen wir. Bist du anerkannt, angenommen? Ich denke an jenes Ehepaar, die hatten große Not mit ihrem 19-jährigen Sohn. Das Ehepaar hatte ein großartiges Geschäft und der Vater hat gesagt, ich habe einen Sohn, der wird automatisch das Geschäft übernehmen. Aber der Sohn war ein musisch Begabter, er liebte die Musik und es gab viel, viel Streit, bis sich Eltern zusammensetzten mit ihrem Sohn. Und bis die Eltern auf einmal erkannten, es ist notwendig, den anderen anzuerkennen in seiner Begabung. Gott erkennt dich an in deiner Begabung. Eltern fördern Begabungen. Zu Hause kannst du deinen Vater, deine Mutter fragen, Mama, Papa, wo siehst du Begabung bei mir? Und auch manchmal können Kinder den Eltern Mut machen, neue Begabungen zu entdecken. Sage nie, du bist zu alt, um Neues zu lernen. Ich bin 69 Jahre jung oder alt, das ist ja sehr unterschiedlich, nicht wahr? Eine 94-Jährige sprach mich dieser Tage an und sagte, na du junger Mann, nicht. Von da ist das Alter ja sehr, sehr relativ. Aber auch wir, die wir älter geworden sind, Neues zu lernen, das anzuerkennen. Unsere Kinder kommen oft an Weihnachten nach Hause und unterweisen uns ganz neu in Smartphone und Computer, nicht wahr? So ist das doch oft bei den Älteren. Wir lernen auch von den Jungen. Und ich kann mich erinnern, als meine Eltern goldene Hochzeit hatten, habe ich ihnen gesagt, jetzt müsst ihr es lernen, ein wenig auf eure Kinder zu hören. Auch das gehört dazu. Was haben sie in deinem Hause gesehen und gelernt? Was ist geschehen in deiner Familie? Familie ist Baustelle für die Zukunft. Wir bauen daran. Das sind alleinerziehende Mütter. Ich habe eine Frage, wo sind die Väter? Das ist für mich eine ganz große Not in unserer Gesellschaft. Wo sind die Väter? Wo haben sie Verantwortung übernommen? Oder durften sie sie nicht übernehmen? Auch das geschieht ja. Diese Baustelle unter der Regie Gottes neu wieder zu entdecken und zu sagen, wir sind keine vollkommene Familie. Wir haben Fehler und Schwächen und Ängste und Sorgen und Nöte. Aber wir haben den erkannt, der uns wirklich hilft. Darum wird ein Mensch Vater und Mutter eines Tages verlassen und er hängt an seinem Partner. An wem hängst du? Wer ist Halt in deinem Alltag, in deinem Leben? Wo ist das Bild? Spielt Jesus irgendeine Rolle in deiner Familie? Vielleicht nur irgendwo eine kleine Randfigur? Oder fragst du als Vater und Mutter, Herr, wie sollen wir mit unserem Kind umgehen? Wir brauchen Weisheit von dir, wir brauchen dich. Und ich möchte uns Mut machen, ihn wieder zu fragen. Ich will aufhören mit einem Beispiel. Ein Mann kam zu mir, 10 Kinder. Er sagt, zu Hause haben wir Riesenzoff, Riesenproblematiken und Riesennot. Hauptproblem ist meine Mutter. Sie ist 76 Jahre alt, sie ist die Oma. Sie besitzt das totale Regiment zu Hause. Und ich kam in diese Familie. Und was ich dort dann erlebte, war haarsträubend. Es war so ein Geschrei und sie zankten miteinander, 10 Kinder. Und nach einem langen Gespräch bat ich die ganze Familie niederzuknien, um Vergebung zu bitten. Es war eine christliche Familie. Und dann bat ich die Oma, ich sage, Oma, jetzt bitte ich dich, beug du dich einmal auch vor Gott und bitte ihn um Vergebung. Eine der Hauptursachen des vielen Streites ist deine Rechthaberei. Und unter Tränen tat sie Buße. Und dann beteten alle Kinder und auch die Eltern um Vergebung. Es war eine Sternstunde in dieser Familie. Gnade, die deutlich wurde, Vergebung, die sichtbar wurde. Und ich habe dieses Erlebnis, diese Erfahrung so tief im Herzen gehabt. Ich war nach Jahrzehnten wieder dort, in der gleichen Stadt, in der gleichen Gemeinde. Kommt eine Frau auf mich zu, sagt sie, Sie werden mich nicht mehr kennen. Nein, ich sage, ich weiß nicht, wer Sie sind. Und dann erinnerte sie mich an dieses Gespräch damals mit den 10 Kindern. Sie sagte, ich war damals 9 Jahre alt. Und sie haben uns alle gebeten, unsere Knie vor Jesus zu beugen. Und ich habe in meinem Herzen gesagt, Herr Jesus, wenn die Oma sich so unter ihre Schuld beugt, dann vergib du auch mir meine Sünde. Ich nehme dich jetzt an. Damals habe ich mich entschieden für Jesus, habe Jesus angenommen. Und diese Frau, inzwischen 29 Jahre alt, umarmte mich und sagt, Oma ist lange tot in der Ewigkeit, die Eltern sind tot, Geschwister sind auch schon zum Teil in der Ewigkeit. Aber ich möchte Ihnen nur sagen, Versöhnung hat dort stattgefunden. Unsere Familie ist neu geworden. Gottes Gnade will auch deine Familie heilen. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus, danke, dass du in einer Familie aufgewachsen bist, eine Patchwork-Familie. Danke, dass du uns vorgelebt hast, durch Leid und Not zu gehen. Danke, dass du uns den Vater gezeigt hast und sein Vaterherz ist voller Liebe, damals zu dir gewesen und auch zu uns. Und so kennst du uns heute Abend. Und Herr, du weißt, dass wir uns danach sehnen, Familie zu erleben, wie du dir das gedacht hast. Lehr uns doch wieder, von dir Liebe zu tanken, um einander zu lieben. Lehr uns doch wieder, dir zu vertrauen und einander zu vertrauen. Lehr uns, aufeinander Acht zu haben und miteinander den Weg zu gehen. Der Jesus dort, wo Barrieren zwischen Kindern und Eltern stehen, zwischen Eltern und Kindern, da schenk du heute Abend Raum. Raum, einer der anderen die Hand zu reichen, um Versöhnung zu bitten. Danke, dass deine Gnade größer ist als unsere Schuld. Danke für unsere Familien. Danke für Mama und Papa. Danke für unsere Söhne und Töchter. Danke für Eltern und Großeltern. Jesus, dir gebührt die Ehre über dieser wunderbaren Einrichtung. Nun lehre uns, diese Familie zu lieben und sie zu pflegen. Amen. Wir dürfen Platz nehmen.